NDR Info. Echo des Tages.
Mit Brigitte Siebenacher, guten Abend. Und das sind neben anderen die heutigen Themen. Wieder Streiks, die Tarifgespräche zwischen Lufthansa und Pilotenvereinigung Cockpit über die betriebliche Frührente sind gescheitert. Beim Landesparteitag der Thüringer SPD haben die Delegierten mit großer Mehrheit für den rot-rot-grünen Koalitionsvertrag gestimmt. Die Grünen werben noch dafür. Schon bald ein freier Mann. Mehr als 3 Jahre nach dem Sturz von Hosni Mubarak hat ein Strafgericht die Anklage gegen Ägyptens Ex-Präsidenten wegen des Todes von mehr als 800 Demonstranten fallen gelassen. Um kreativen Dialog von Christen und Muslimen geworben. Papst Franziskus besucht in Istanbul erstmals eine Moschee und wie gewohnt kurz vor 19 Uhr der Sportblock, Bundesliga und wieder viel Wintersport. Die Weltcup-Saison hat begonnen. Ab sofort und jederzeit. Das sind die Schreckenswörter für Kunden von Lufthansa oder deren Billigtochter Germanwings. Die Piloten sind zu weiteren Streiks bereit, auch beim Frachtunternehmen. Die Pilotenvereinigung bekräftigt zwar, dass dies nicht an Weihnachten sein werde. Das dürfte nicht allzu viele Passagiere trösten. Verreist man doch gewöhnlich rechtzeitig vor und dann nach den Weihnachtstagen. Sicher ist jedenfalls, dass die Pilotenstreiks das Unternehmen Lufthansa viel Geld kosten. Über die gescheiterten Gespräche berichtet Marco Schleicher.
Annulliert. Dieses Wort mussten Flugreisende dieses Jahr schon oft für ihre Flüge auf den Anzeigetafeln deutscher Flughäfen lesen. Ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit könnte es nun wieder soweit sein. Immerhin eine gute Nachricht gibt es. Jörg Handwerk, Sprecher der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit.
Ja, Weihnachten werden wir nicht streiken. Wir nutzen das Recht, was uns eben verfassungsgemäß gegeben ist zum Streik. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir uns wehren können gegen diese Umgangsweise. Und um eben einen Tarifvertrag Übergangsversorgung durchzusetzen.
Von den möglichen Streiks betroffen sein können die Lufthansa selbst, die Tochter Germanwings und die Frachtabteilung Cargo. Wann genau der erste stattfindet, sagt Cockpit aber nicht. Wie gewohnt will die Gewerkschaft einen Tag vorher Bescheid geben, wann und an welchen Flughäfen die Piloten nicht arbeiten werden. Das Lufthansa-Management will einen neuen Arbeitskampf zwar verhindern, sieht ihm aber auch in gewisser Hinsicht gelassen entgegen. Unternehmenssprecher Andreas Bartels.
Ja, wir sind generell gut vorbereitet auf Streiks. Wir haben ja leider, muss man sagen, da eine gewisse Erfahrung jetzt durch die vielen Streiks in diesem Jahr. Aber die konkrete Vorbereitung können wir natürlich erst dann treffen, wenn wir genau wissen, wo und wie lange die VC zu einem Arbeitskampf aufruft.
Es ist der längste und härteste Arbeitskampf in der Geschichte der Lufthansa. Größter Streitpunkt ist die Frührente der Piloten. Die Airline will die Versorgung auflösen und die Piloten statt bisher mit 55 dann mit 60 Jahren in Rente schicken. Die Gewerkschaft wirft dem Lufthansa-Management nach den gescheiterten Verhandlungen vom Freitagabend vor, nicht an einer Lösung interessiert zu sein.
Also aus unserer Sicht ist hier überhaupt kein Einigungswille vorhanden, sondern man versucht uns ein bisschen hinzuhalten, um gleichzeitig Fakten zu schaffen.
Die Lufthansa dagegen findet die alte Regelung der Frührente mit 55 nicht mehr zeitgemäß und finanzierbar. Sie hält dagegen, Sprecher Andreas Bartels.
Ja, natürlich geht es uns um Lösungen, denn Sie können sich vorstellen, das Schlimmste, was uns passieren kann, sind diese andauernden Streiks. Das ist für unsere Kunden eine ganz fatale Situation, weil sie sich auf die Lufthansa normalerweise sehr gut verlassen können. Und in Tagen, wo gestreikt wird, können wir eben nicht das Versprechen, was wir geben, einlösen, nämlich die Menschen sicher und pünktlich an ihr Ziel zu bringen.
Doch bis die Lufthansa das garantieren kann, müssen sich beide Seiten erst einmal wieder zusammenraufen und miteinander reden. Und danach sieht es gerade nicht aus.
Der Koalitionsvertrag und das rot-rot-grüne Bündnis in Thüringen, vermutlich unter einem linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, muss intensiv beworben werden. Am intensivsten natürlich in der SPD und bei den Grünen. Die Linke wertet die mögliche künftige Führung einer Landesregierung als Meilenstein in ihrer noch kurzen Geschichte. Ihr grüner Koalitionspartner, die Führungsspitze der Grünen, hat auf einer Versammlung in Thüringen versucht, dieses Bündnis und den Vertrag den Delegierten schmackhaft zu machen. Zu guter Letzt stimmt aber die Basis ab. Das hat die Basis auf dem heutigen SPD-Landesparteitag bereits hinter sich gebracht. Einzelheiten von Peter Sommer.
Auch wenn es in den vergangenen Tagen und Wochen aus den eigenen Reihen kritische Stimmen und sogar Austrittsdrohungen gab, das Votum für den Koalitionsvertrag fiel eindeutig aus. Gut 95% der rund 180 Delegierten des SPD-Parteitags in Sömmerdar stimmten schließlich für den Vertrag. SPD-Landeschef Andreas Bausewein zeigte sich erleichtert.
Ich war mir schon sicher, dass die Zustimmung breit ist, aber jetzt 95% ist schon sehr gut. Wir dürfen nie verkennen, vor 5 Jahren, als es um die Frage gegen große Koalition waren es 75% und ein Viertel Nein-Stimmen. Diesmal waren es, glaube ich, 7 Nein-Stimmen und fast alles Ja-Stimmen. Das ist ein gutes Zeichen in die SPD hinein.
Nicht über den Vertrag abgestimmt, aber debattiert wurde auf der Landesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90 Die Grünen. Die beiden designierten Minister im neuen Kabinett, Dieter Lauinger und Anja Sigismund, warben leidenschaftlich für den Vertrag. Es sei ein großer Erfolg, dass man der Linken das Bekenntnis abgerungen habe, die DDR sei ein Unrechtsstaat gewesen, sagte Landessprecher Lauinger. Und von seinen Inhalten her sei der Koalitionsvertrag zu 70% grün, sagte Landtagsfraktionschefin Sigismund. Ein Umstand, der umso mehr ins Gewicht falle angesichts der Größe und des Wahlergebnisses der Partei, ergänzte wiederum Lauinger.
Wenn man als 5,7% Partei mit 2 Partnern verhandelt, die stärker, die größer sind und erzielt inhaltlich ein solches Ergebnis, dann kann man darauf stolz sein, liebe Freundinnen und Freunde.
Bei Energie-, Umwelt- und Verkehrspolitik habe die Partei etliche ihrer Forderungen in den Koalitionsvertrag einbringen können, aber natürlich auch schmerzliche Kompromisse machen müssen. So sei etwa Sigismunds Umweltressort um den Bereich Landwirtschaft beschnitten worden. Von Seiten der Delegierten jedenfalls gab es viel Lob, was den Inhalt des Vertrags angeht. Von Unwohlsein und Bauchschmerzen sprachen jedoch einige Delegierte, was den Koalitionspartner Die Linke anbetrifft. Der Rudolstädter Delegierte Heiner Wernicke drückt es so aus.
Die Linke ist die Nachfolgepartei der SED. Im neu gewählten Thüringer Landtag sitzen auch wieder 2 inoffizielle ehemalige Mitarbeiter der Stasi. Wir führen Bündnis 90 im Namen. Das muss uns auch Verpflichtung sein und das ist keine Folklore.
Ansonsten hatte man nicht das Gefühl, die Basis werde bei der parallel verlaufenden Urabstimmung den Koalitionsvertrag zu Fall bringen. Stimmen wie die von Wernicke waren heute deutlich in der Minderheit. Und so spricht manches dafür, dass sich die Prognose der Parteiführung für das Ergebnis der Urabstimmung bewahrheiten wird. Sie rechnet mit deutlich mehr als 70% für den Koalitionsvertrag.
Die Studentin Tutsche hilft auch nach ihrem tragischen Tod anderen Menschen. Sie hatte einen Organspendeausweis. Ärzteteams haben ihr im Klinikum Offenbach in der vergangenen Nacht mehrere Organe entnommen, nachdem kurz zuvor die lebenserhaltenden Geräte abgeschaltet worden waren. 1500 Menschen hatten sich gestern Abend an Tutsches Geburtstag in einer bewegenden Feier vor der Klinik von ihr verabschiedet. Vor 2 Wochen war die junge Frau aus Gelnhausen Opfer einer Prügelattacke geworden, als sie 2 Mädchen in einem Fast-Food-Restaurant vor pöbelnden jungen Männern schützen wollte. Diese Mädchen braucht die Polizei dringend als Zeuginnen. Aydyan Makasce.
Was genau passierte an dem Abend, an dem Tutsche mit einem Schlag aus dem Leben gerissen wurde? Noch immer gibt es keine klaren Erkenntnisse darüber. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft. Den Schlag hat der 18-Jährige zwar eingeräumt, seitdem schweigt er aber. Und von den beiden Mädchen, denen Tutsche geholfen haben soll, fehlt jede Spur. Ingbert Zacharias vom Polizeipräsidium Südosthessen.
Genau in diesem Zusammenhang suchen wir die beiden jungen Damen, die uns beschrieben wurden als etwa 13 bis 16 Jahre alt. Die waren unten gewesen, haben dann aber später mit uns nicht mehr gesprochen, sodass wir also immer noch auf der Suche nach ihnen sind und sie wirklich bitten, sich uns als Zeuginnen zur Verfügung zu stellen.
Die Mädchen wären für die Ermittler wichtig, um offene Fragen zu klären. Tutsche soll ihnen auf der Toilette im Untergeschoss eines Schnellrestaurants zur Hilfe gekommen sein. Dort soll der mutmaßliche Täter die Mädchen belästigt haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen gegen den mutmaßlichen Täter wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Für viele Menschen auf der Straße müsste zwingend ein hartes Urteil her.
Es ist einfach eine Schweinerei, ist das halt. Also wirklich so ein Frauenschläger, das muss nie wieder rauskommen. Es muss einfach richtig bestraft werden.
Wut und Trauer, beides liegt in diesen Tagen nah beieinander. Bei einer Mahnwache vor dem Klinikum in Offenbach trauerten gestern fast 2000 Menschen um Tutsche. Noch bevor die lebenserhaltenden Maschinen abgeschaltet wurden. Ihr Cousin bedankte sich danach im Namen der Familie für die große Anteilnahme.
Das ist echt groß. Wir bedanken uns als Familie bei jedem, wo daran teilgenommen hat, eine Unterstützung. Da sehen wir, dass sie geliebt wurde. Auch Freunde, Schulkameraden, alles. Auch nur, wo sie vom Sehen kannten, sind auch sehr viele gekommen.
Gleichzeitig nahm Kanzlerin Merkel die Leuschner-Medaille in Wiesbaden entgegen. In ihrer Rede nimmt sie Anteil am Tod von Tutsche.
Wir alle sind dazu aufgerufen, uns geschlossen und entschlossen gegen jegliche Form von Extremismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit zu wenden. Und uns, ich glaube, gerade in diesen Stunden wissen wir auch hier im Land, wovon die Rede ist.
Im Internet fordern inzwischen mehr als 80.000 Menschen das Bundesverdienstkreuz für Tutsche, für ihr Vorbild an Zivilcourage und Mut. Unterstützung bekommen die Unterzeichner der Petition vom hessischen Ministerpräsidenten Bouffier.
Das Bundesverdienstkreuz wird durch den Herrn Bundespräsidenten verliehen. Aber ich habe die Absicht, dem Herrn Bundespräsidenten einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten.
Bundespräsident Gauck will diesen Wunsch nun prüfen. Er sagte, Tutsche habe Dankbarkeit und Respekt verdient. Und wörtlich, wo andere Menschen wegschauten, hat Tutsche in beispielhafter Weise Mut und Zivilcourage bewiesen.
Wegen Korruption ist Ägyptens Ex-Staatspräsident Mubarak verurteilt, weshalb er wohl nicht so bald freikommen wird. Allerdings entgeht er einem Schuldspruch wegen des Todes von 800 Studenten während der Tage des Umsturzes, kurz vor seinem Rücktritt vor 3,5 Jahren. Die erstaunliche Begründung des Richters: Nur die Geschichte und Gott sollten angerufen werden, um ein Urteil gegen jemanden zu fällen, der Ägypten mehr als 30 Jahre als Vizepräsident und Staatschef gedient habe. Begeisterung bei den Anhängern Mubaraks und weiterer Mitangeklagter. Peter Steffe berichtet aus Kairo.
Unmittelbar nach der Entscheidung des Richters brach im Gerichtssaal unter den Anhängern von Ägyptens Ex-Machthaber Mubarak frenetischer Jubel aus. Dessen Anwälte, Sympathisanten und ehemalige Gefolgsleute lagen sich in den Armen. Mubarak selbst, der gemeinsam mit seinen beiden Söhnen Gamal und Alaa sowie Ägyptens ehemaligem Innenminister Habib el-Adli und 7 weiteren Mitangeklagten in einem Gitterkäfig im Gerichtssaal lag, zeigte keinerlei Regung. Lediglich Gamal und Alaa Mubarak küssten ihrem Vater die Stirn. Der vorsitzende Richter Kamal al-Rashidi erklärte, es gebe keinerlei rechtliche Grundlage, Mubarak für den Tod von über 800 Demonstranten während der Revolutionstage 2011 zur Rechenschaft zu ziehen. Die Anklage gegen Mubarak als ehemaligem ägyptischen Präsidenten ist damit nicht zulässig. Es gebe keine strafrechtlich relevanten Vorwürfe, sagte der Richter. Er führte weiter aus, dass es vor dem ersten Prozess Mitte 2011 damals bereits im März eine Anweisung gegeben habe, dass Mubarak von der Staatsanwaltschaft für den Tod von über 800 Demonstranten nicht belangt werden darf. Er wurde quasi vor Strafverfolgung geschützt. Von wem diese jetzt plötzlich in den Berufungsprozess aufgetauchte Anweisung stammte und warum dann der Prozessmarathon von über 3 Jahren dann doch ins Rollen gekommen war, dazu nahm Richter el-Rashidi keine Stellung. Überraschend war auch die Urteilsverkündung im Fall des mitangeklagten ehemaligen ägyptischen Innenministers el-Adli sowie gegen 7 ranghohe Polizeioffiziere. Was die Straftaten der Teilnahme an der absichtlichen Tötung der Demonstranten angeht, bekommen die Beklagten Habib el-Adli, Ahmed Mohamed Ramzi, Adli Fayed und Hassan Abdelrahman den Freispruch. In der Vorinstanz waren sie ebenso wie Ex-Machthaber Mubarak zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden. Vor der Bekanntgabe seiner Entscheidung in dem Berufungsverfahren, das live im Fernsehen übertragen wurde, zeigte Richter al-Rashidi den Anwesenden im Gerichtssaal 2 gebundene Aktenberge. Hier auf insgesamt 1430 Seiten sei die Begründung seiner heutigen Entscheidungen niedergeschrieben, ließ er wissen. Außerdem händigte er den Vertretern der Staatsanwaltschaft sowie einem Gerichtsdiener mehrere Daten-CDs aus. Deren Inhalt, eine verkürzte Version der Gerichtsentscheidung, soll in einigen Stunden ins Internet gestellt werden, damit jeder Ägypter sie lesen könne, so der Richter. Trotz der heutigen Entscheidung bleiben Mubarak, dessen Söhne sowie die anderen Mitangeklagten weiter in Haft. Sie waren in anderen Verfahren zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden. Und es könnte sein, dass das heutige Verfahren nicht der letzte Prozess war gegen Mubarak und Co. Möglicherweise liegen die Anwälte der Hinterbliebenen, der Anfang 2011 getöteten Demonstranten, Berufung gegen die heutige Entscheidung des Gerichts ein. Es wäre rechtlich dann die letzte Instanz, wo geklärt werden kann, wer für den Tod von mehr als 800 Menschen während der Revolutionstage vor 3,5 Jahren verantwortlich ist.
18.45 Uhr, 6:45, Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In Istanbul hat sich Papst Franziskus mit den höchsten Vertretern der orthodoxen Kirchen getroffen, denn erklärtermaßen will er ja mit seinem Türkei-Besuch die Aussöhnung der römisch-katholischen Kirche mit ihnen vorantreiben. Darüber hinaus kam es heute zu einer bemerkenswerten Geste. Als erster Papst der Kirchengeschichte hat Franziskus mit gefalteten Händen in einer Moschee gebetet. Er besichtigte die Blaue Moschee und dann die benachbarte Hagia Sophia, die zum Museum umgestaltete frühere Hauptkirche des Byzantinischen Reiches. Den Besuchstag des Papstes fasst Jan-Christoph Kitzler zusammen.
Auch die dritte Reise eines Papstes in die Türkei ist keine Massenveranstaltung. Weil es hier nur 100 bis 150.000 Christen gibt, stehen keine großen Menschenmengen an den Straßen, um das katholische Kirchenoberhaupt zu empfangen. Heute Morgen an der Hagia Sophia wartete immerhin eine kleine Schar von Gläubigen. Sie hatten es schwer, mit ihrem Gesang gegen die Hubschrauber anzukommen, die den Besuch des Papstes von der Luft aus überwachten. Als erstes besuchte Franziskus die Sultan Ahmed oder Blaue Moschee. Dort wurde er von Rami Yaran empfangen, Mufti und höchster Vertreter des Islam in Istanbul. Innen verharrten die beiden Männer eine Weile im gemeinsamen Gebet. Ein Moment, der belegt, dass Papst Franziskus Dialog zwischen den Religionen auch sehr praktisch versteht. Für die Gläubigen, die derweil draußen warteten, ist dieser Besuch des Papstes ein großes Ereignis. Wir sind froh, ich bin mit meiner Tochter und ihrer Cousine gekommen. In 2 Stunden gehen wir auch noch in die Kirche. Wir sind armenische Katholiken und deshalb sind wir sehr froh, ihn zu sehen. Gloria, die eine deutsche Mutter hat, hat eben noch Gitarre gespielt. Die Freude über den Papstbesuch steht der jungen Frau ins Gesicht geschrieben.
Es bedeutet alles eigentlich, weil der Papst kommt nicht so leicht. In der Türkei, wer denkt das, dass der Papst hier kommt, um uns zu sehen, weißt du? Das ist ganz wichtig für uns.
Der Besuch in der Hagia Sophia hatte dagegen fast touristischen Charakter. Fast 1000 Jahre war das gewaltige Bauwerk die größte Kirche der Christenheit. Im 15. Jahrhundert nach der Eroberung Konstantinopels wurde daraus eine Moschee. Seit 1934 ist die Hagia Sophia ein Museum. Am Nachmittag feierte der Papst dann seinen ersten öffentlichen Gottesdienst. Die Einladungen waren an die verschiedenen katholischen Kirchen verteilt worden, zum Beispiel an armenisch-katholische Christen und syrisch-katholische. All diese orientalischen Kirchen erkennen den Papst als Oberhaupt an, pflegen aber ihren eigenen Ritus. Die Predigt von Franziskus war dementsprechend eine Botschaft der christlichen Einheit.
Nel nostro cammino di fede e di vita fraterna.
Je mehr wir uns auf unserem Weg des Glaubens und des brüderlichen Lebens demütig vom Geist des Herrn führen lassen, umso mehr werden wir die Verständnislosigkeiten, die Spaltungen und die Streitigkeiten überwinden und ein glaubwürdiges Zeichen von Einheit und Frieden sein. Dabei war auch Bartholomäus das Ehrenoberhaupt von rund 300 Millionen orthodoxen Christen weltweit. Seit fast 1000 Jahren sind orthodoxe und katholische Kirchen getrennt und der Besuch des Papstes ist Teil der Bemühungen, die Spaltung zu überwinden. Bartholomäus, der den Papst bereits am Morgen am Flughafen abgeholt hatte, sagte auf Deutsch:
Wir leben ein historisches Moment. Wir werden heute Abend und morgen zusammen beten. Für den Frieden und für die Einheit. Wir fühlen uns als Brüder in Christo.
Und dieses Gefühl der Einheit dürfte am Abend noch verstärkt werden bei einem ökumenischen Friedensgebet. Morgen dann kommt Franziskus als Gast in das Zentrum der orthodoxen Kirchen in Istanbul. In der St. Georgskathedrale wird die Liturgie zum Andreasfest gefeiert. Bartholomäus ist der 270. Nachfolger des Apostels Andreas, Franziskus der 266. Nachfolger des Apostels Petrus. Beide Jünger waren Brüder Und Brüderlichkeit soll wohl das sein, was von dieser Papstreise in die Türkei ausgeht.
In einer vollbesetzten Moschee in Kano, Nigeria, sind gestern Nachmittag Ortszeit mehrere Sprengsätze explodiert. Weit über 100 Menschen wurden getötet, hunderte Gläubige verletzt. Die Krankenhäuser sind überfüllt, die Regierung Nigerias und Ärzte rufen zu Blutspenden auf. Nahe der verwüsteten Moschee befindet sich auch der Palast des örtlichen Emirs, einem der ranghöchsten Geistlichen in Nigeria und ein Kritiker der Islamisten und der Terroristen von Boko Haram. Die Attentäter kommen vermutlich aus deren Reihen. Stefan Ehlert.
Die Zahl der Opfer steht noch nicht fest, aber der gestrige Anschlag hat die Menschen in Nordnigerias größter Stadt Kano tief erschüttert. Rund um die große Moschee, das Ziel der Attacke, liegen verkohlte Blechteile eines Autos. Vielleicht war es das Tatfahrzeug eines der Selbstmordattentäter. Daneben hunderte umgestürzter und zerstörter Fahrräder. Ich weiß, dass viele Menschen starben, berichtete ein Augenzeuge im Radio. Es war am Nachmittag während der üblichen Gebetszeit am Freitag. Da explodierte eine Bombe und die Leute strömten aus der Moschee heraus. Und dann ging eine zweite Bombe hoch und dann eine dritte. Doch es blieb nicht bei den Bomben. Den Augenzeugenberichten zufolge benutzten die Angreifer auch Gewehre, um möglichst viele Menschen zu töten. Da war ein Schütze in der Nähe und er hat dann begonnen, willkürlich auf die Gläubigen zu schießen. Und in dem Chaos haben dann die noch auf den Beinen waren, versucht, die Kinder und die älteren Leute zu retten, die zum Beten in die Moschee gekommen waren. Mit Taschenlampen und dem Licht ihrer Handys versuchten Angehörige herauszufinden, wer da lag. Die Vereinten Nationen, die Europäische Union und die USA haben den Angriff scharf verurteilt. Eine Sprecherin des US-Außenministeriums sagte, er trage die Handschrift der Terrorgruppe Boko Haram. Die Gruppe kämpft für einen islamischen Staat in Nordnigeria und hat das Land seit 2009 mit Anschlägen überzogen, die allein in diesem Jahr 1500 Menschenleben kosteten. Der gestrige Anschlag war also nur einer in einer ganzen Reihe tödlicher Attacken, die Nigeria nahezu jeden Tag erschüttern. Aber er war besonders spektakulär, denn das Ziel, die große Moschee von Kano, ist gleichzeitig das Forum eines der höchsten islamischen Führer des Landes, des Emirs von Kano, Mohammed Sanusi II. Seit Juni ist er in diesem Amt. Bis Februar war er Zentralbankgouverneur, dann wurde er gefeuert. Er hatte der Regierung vorgeworfen, 20 Milliarden Dollar aus den staatlichen Öleinnahmen veruntreut zu haben. Doch nicht nur für die Regierung ist er ein rotes Tuch. Sanusi gilt zudem als erbitterter Widersacher der radikalen Islamisten. Vergangene Woche hat er die Bevölkerung zum Widerstand aufgerufen. Die Leute sollten sich beschaffen, was sie zu ihrer Verteidigung bräuchten, sagte der mächtige Emir. Schon zuvor hatte er Nigerias Armee kritisiert, die Boko Haram nicht ausreichend bekämpfe. Es ist wichtig, dass wir die Sicherheit aus einer militärischen Perspektive betrachten. Wir müssen sicherstellen, dass das militärische Vordringen der Aufständischen gestoppt und zerschlagen wird. Der Emir ist unter anderem zuständig für die Ernennung aller Vorbeter in den Moscheen im Emirat. Aber er steht in vielerlei Hinsicht für das Gegenteil dessen, was die Islamisten in Nigeria erreichen wollen. Boko Haram bedeutet so viel wie westliche Bildung ist Sünde. Kanos Emir predigt das Gegenteil. There is little focus on Western education. Mehr Bildung, vor allem auch für die Frauen, forderte Emir, während die Terroristen gezielt Mädchenschulen attackieren und Schulbildung für Frauen ablehnen. Von 217 Mädchen, die sie im April aus einer Schule in der Stadt Chibok verschleppten, fehlt noch immer jede Spur. Nigerias Präsident Goodluck Jonathan hat gestern zum wiederholten Male versprochen, die Regierung werde alles tun, um den Terror zu stoppen. Der Anschlag gestern auf die Moschee in Kano galt als vorhersehbar, doch verhindert wurde er nicht.
Die taiwanesische Regierungspartei hat bei der Kommunalwahl heute Verluste erlitten, einer Wahl, die als Stimmungstest für ihren Annäherungskurs gegenüber China galt. Präsident Ma bemüht sich seit seinem Amtsantritt 2008 um eine Normalisierung des Verhältnisses zu China, das Taiwan als abtrünnige Provinz betrachtet. Die Oppositionspartei fährt einen deutlich China-kritischen Kurs und trifft damit offenkundig die Mehrheitsmeinung. Zur Richtungsentscheidung in Taiwan, Jürgen Hannefeld.
Auch wenn noch nicht alle Stimmen ausgezählt sind, es ist klar, dass die oppositionelle Fortschrittspartei ihr Ziel erreicht hat, der regierenden Kuomintang so viele Wahlkreise wie möglich abzunehmen. Von den 6 Großstädten Taiwans kann die alte Staatspartei nur noch eine einzige halten. 4 werden künftig von der Fortschrittspartei DPP regiert, die Hauptstadt Taipei von einem parteilosen Bewerber, der aber auch der DPP nahesteht. Es war zwar keine Präsidentschaftswahl, aber gleichwohl die größte Abstimmung, die Taiwan je gesehen hat. Denn die Wähler haben heute in allen 22 Städten und Landkreisen sowie in allen Dörfern und Gemeinden gleichzeitig abgestimmt. Dabei kam es zu dem erwarteten Erdrutsch zugunsten der Opposition. Die China-freundliche Kuomintang des Präsidenten Ma Ying-jeou wurde abgestraft, vor allem für ihre verfehlte Wirtschaftspolitik, aber auch für ihren Schmusekurs gegenüber Peking. Besonders schmerzlich ist der Verlust der Hauptstadt Taipeh, wo der prominente Kuomintang-Kandidat gegen einen parteilosen Arzt verloren hat. Offensichtlich hat die Kampagne der Studenten, die im Frühjahr das Parlament besetzt gehalten hatten, zum Erfolg der Opposition beigetragen. Ihr Protest hatte sich an einem Freihandelsabkommen zwischen Taiwan und der Volksrepublik China entzündet, das nach Auffassung der meisten Taiwaner vor allem Peking Vorteile gebracht hätte. Die Rede war von einem Ausverkauf der kleinen Inselrepublik an das mächtige Festland China. Der Blick auf den Umgang Pekings mit Hongkong verstärkte diesen Trend. Das Ergebnis ist ein Vorgeschmack auf die Präsidentschaftswahlen in gut einem Jahr. Die China-kritische Opposition sieht jetzt gute Chancen, die Herrschaft über Taiwan erneut zurückzugewinnen.
Zum Sport im Echo des Tages. Wir kümmern uns zunächst um die erste Fußball-Bundesliga. Zur Stunde trifft nämlich Hannover 96 auswärts auf Hoffenheim. Alexander Lorenz aus der Sportredaktion, wie steht's gerade?
Es steht 1:0 und zwar für Hoffenheim, wo gut 25 Minuten gespielt sind. Das bringt mich direkt zu den Nachmittagspartien dieses Bundesliga-Samstags. Da kann ich nämlich schon mehr zu sagen. Es gab das große rheinische Derby zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln mit einem klaren Sieger namens Leverkusen. 5:1 der Endstand, 2 Tore vom eingewechselten Josip Drimić.
Es ist einfach ein Hammergefühl. Es hat richtig gut getan. Ich bin froh, dass ich ein Teil von der Mannschaft bin, dass ich sie unterstützen konnte. Es war wirklich ein Geduldsspiel. Die haben uns das Leben schwer gemacht. Ich habe alles gegeben. Ich wollte alles geben für die Mannschaft und eben, dass wir diesen Derby-Sieg nach Hause holen.
Der Hamburger SV konnte nach dem Sieg im Nordderby gegen Bremen vor einer Woche heute nicht nachlegen. In Augsburg gab es eine 1:3 Pleite für die Mannschaft von Joe Zinnbauer. Die Bremer dagegen scheinen sich von der Derby-Schlappe erholt zu haben. Werder gewann mit 4:0 gegen den bis dato so starken Aufsteiger aus Paderborn. Erleichterung bei Bremen-Stürmer Davy Selke.
Nach der Derby-Niederlage wollten wir auf jeden Fall alles dran setzen, das nächste Spiel zu gewinnen. Wir wussten, wie wichtig dieses Spiel ist, haben uns in der ganzen Woche die Konzentration aufs Wochenende gelegt und dass es so gut geklappt hat heute mit dem 4:0 und ich auch noch mein zweites Saisontor machen konnte und dass dieses Mal zum Sieg gereicht hat, freut mich und freut uns alle sehr.
Außerdem gewann Schalke mit 4:1 gegen Mainz, macht Platz 6 in der Tabelle und Spitzenreiter Bayern München gewann in der bis hierhin torärmsten Partie des Spieltags 1:0 in Berlin. Kurzer Blick noch in die zweite Fußball-Bundesliga, der 15. Spieltag, der aus Westsicht kein guter ist. Sowohl der VfL Bochum als auch Fortuna Düsseldorf haben am Nachmittag Auswärtsniederlagen kassiert. Bochum verlor beim souveränen Tabellenführer FC Ingolstadt mit 0:3, Düsseldorf mit 0:2 gegen Aalen. In der Tabelle fällt Düsseldorf damit von Platz 2 auf 3 zurück. Bochum ist nach der heutigen Pleite auf Rang 10.
Im Wintersport geht es an diesem Wochenende richtig los. In ganz vielen Disziplinen geht die Weltcup-Saison los. Wie war der Auftakt aus deutscher Sicht?
Sehr gut. Und das liegt daran, dass es in vielen deutschen Domänen an diesem ersten langen Wintersportwochenende Saisonpremieren gibt. Wie zum Beispiel dem Rennrodeln. Den Auftakt in Innsbruck haben heute zunächst die Frauen gemacht. Und es ging direkt mit einem deutschen Sieg los. Nathalie Geisenberger hat gewonnen. Sie hat damit nahtlos an die Vorsaison angeknüpft, wo sie praktisch alle in Grund und Boden gefahren hat und auch souverän Olympiasiegerin geworden ist.
Ich sag mal, ich habe mich natürlich durch die Erfolge in den letzten 2 Jahren und besonders letztes Jahr auch sehr motiviert. Also ich weiß, dass ich es kann, ich weiß, dass es Material läuft und ich glaube, dass ich es über den Sommer halt auch nicht ganz verlernt habe. Ich habe relativ gut trainieren können, bin also fit und ja, da kann es dann schon mal sein, dass man auch vielleicht dann das erste Rennen auch gut fährt, also läuft.
Für die deutschen Doppelsitzer läuft's auch. Die waren nach den Damen dran. Toni Eggert und Sascha Beneken waren heute in Innsbruck die schnellsten. Eine andere deutsche Domäne ist die nordische Kombination, also der Wettkampf aus Skispringen und Langlauf. Da sind die DSV-Athleten auch seit Jahren top und daran hat sich beim Saisonauftakt in Finnland nichts geändert. Diesmal hat Johannes Rizek die Erfolgsstory fortgesetzt. Der 22-Jährige gewann vor einem Österreicher und einem Tschechen. Und ein weiteres Podest für einen deutschen Wintersportler hat es am Abend beim Skispringen gegeben. Severin Freund ist beim Weltcup in Finnland Dritter geworden. Vor ihm nur Tagessieger Simon Ammann aus der Schweiz und der Japaner Noriaki Kasai.
Alexander Lorenz, und mit dem Sport endet das Echo des Tages. Einen angenehmen Samstagabend wünscht Brigitte Simnacher.